Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Wir haben eine neue Interviewfolge für euch mit einem Gast, auf den wir uns sehr freuen. Da hat es ein paar Tage länger gedauert, bis wir uns endlich zusammengefunden haben. Das hatte Gründe, aber wir freuen uns umso mehr, dass Lukas Boch heute Zeit für uns hat und so ein bisschen mit uns über die verschiedenen vielseitigen Aspekte seines Schaffens in der Brettspielwelt und wahrscheinlich auch seines Berufes als Historiker sprechen wird. Annika und JD, die haben sich eine pickepackevolle Fragekatalog notiert und werden gleich mit Lukas hier in das Gespräch rein. Starten, aber die beiden sind noch ein bisschen müde. Die hatten nämlich ein, ja, darf ich sagen, intensives Brettspielwochenende auf dem Buckel. Annika, hallo, JD, hallo. Na, seid ihr fit für heute?
Ja, hallo erstmal. Fit, wir sind immer fit für einen Podcast, natürlich. Aber wirklich, es war ein sehr intensives, aber auch sehr, sehr schönes Event am Wochenende. Oder, JD?
Ja, moin auch von meiner Seite. Hast du gerade übrigens Hallo gesagt, Olli, oder Hey? Das ist sehr befremdlich. Wir sagen Moin. Aber das ist okay. Ich verzeihe dir meiner unendlichen Güte diesen kleinen Fauxpas an bei der Begrüßung. Und auch einfach, weil ich auch müde bin, weil das einfach ein unfassbar fantastisches Wochenende war. Bei Elke in der Bücherei, in der Bibliothek. Bücherei ist es ja nicht mehr. In der Bibliothek. Das war unfassbar toll. Ganz viele tolle Menschen getroffen. Wir haben Tina getroffen. Wir haben Biene getroffen. Wir haben Christiane getroffen. Ich könnte noch tausend andere Namen sagen. So viele Leute waren gar nicht da, aber ich kann sie trotzdem sagen. Wir haben ganz viele tolle Sachen gespielt. Das war, kennst du das, wenn du, Annika, du hast es ja auch gehabt, wenn du diesen Blues hast, ne? Wenn du montags in die Arbeit kommst und denkst dir, boah, nee, irgendwas fehlt. Das ist eine große Lücke in meinem Herzen.
Das war hart am Montag danach, wirklich. Der Alltag war richtig blöd. Kann man so sagen.
Genau, und also soll ich mal kurz abreißen, welche Spiele wir gespielt haben? Also ohne sie jetzt zu erklären, aber ein Spiel muss ich tatsächlich sehr hervorheben.
Ja, sag mal bitte vor jedem Spiel Moin, denn das machen wir so.
Also, wir haben folgende Spiele gespielt. Moin Fujikato. Das war, haben wir mit 9 bedacht. Das ging auch wunderbar mit 9 Personen. Dann haben wir gespielt Hot Streak. Und über dieses Spiel muss ich ein bisschen was erzählen. Ich liebe dieses Spiel. Erst habe ich es in den sozialen Medien gesehen, habe mir gedacht, das Design ist jetzt erst sehr eigenwillig. Aber alles daran ist super. Es ist ein total chaotisches Spiel. Es sorgt für absolute Stimmung am Tisch. Und das löst ein bisschen Ready, Set, Bet ab, was ja auch schon in ein ähnliches Horn geblasen hat. Aber das hat noch 2, 3 Finessen, die es anders machen, und mit dem Soundtrack, den ich leider nicht gehört habe, den habe ich aber im Nachhinein gehört über Spotify, wäre es noch besser gewesen, aber so war es schon richtig, richtig gut. Oder Annika?
Ja, das war super, und ich finde einfach auch diese ganze Aufmachung von dem Spiel, ich habe es im Regal gesehen und dachte so, boah, das will ich sofort ausprobieren, einfach weil es so ungewöhnlich ist, ne? Von den Figuren her, von dem Spielbrett her und so weiter, von dieser ganzen Aufmachung. Das war wirklich super und es war einfach eine Mordsgaudi, also das kann man einfach mal so sagen, oder? Wir hatten richtig Spaß dabei.
Total. Und Elke hat das ja mitunter organisiert, und sie ist einfach ein absolutes Naturtalent, was Organisationen anbelangt. Die hat das alles super im Griff gehabt. Versorgung stand, Räumlichkeiten waren tipptopp in Ordnung, Tische standen alle. Es war wirklich hervorragend organisiert. Also liebe Grüße, Elke, an dieser Stelle. Wir haben Bock, noch mehr mit dir zu machen.
Das genau, richtig. Wir haben total Lust drauf, und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ne?
Ja, was hast du noch gespielt, Annika?
Oh ja, eine ganze Menge. Aber ich habe tatsächlich am Samstag dann God 5 kennengelernt, was ich ja schon von Olli ganz viel gehört habe, dass er das so toll findet. Da habe ich gedacht, so Mensch, jetzt muss ich das doch auch mal ausprobieren, und ich kann mich da Ollis Meinung nur anschließen. Ich finde, das ist ein super Spiel. Und das habe ich dann tatsächlich auch mehrere Runden gespielt, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, ich habe noch Tea Garden gespielt, ich glaube 3 Stunden oder so.
Das Nein, es waren 4. 4 ja, okay. Stunden habt ihr da gespielt.
Ich glaube, Nettozeit waren es 2, aber ich habe mit Biene, Tina und Elke gespielt. Wir hatten uns viel zu erzählen, also haben wir da ein bisschen länger dran gesessen.
Und das ist das Schöne, wenn man gemeinsam am Spieltisch sitzt.
Mhm, ganz genau. Naja, abends gab es noch ein kleines Kneipenquiz, und dann ist der Abend auch relativ schnell zu Ende gewesen. Wir haben den Abend mit einer Runde Monkey Palace beendet, was
noch im ganz okay kleinen
war. Genau, im ganz kleinen Kreis, was okay war. Also eins der besseren Lego-Spiele, wie ich finde. Aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat, finde ich jetzt, verliert das relativ schnell den Reiz.
Ja. Das finde ich auch. Also mich hat das jetzt tatsächlich gar nicht so gereizt. Also das kann man sagen. Mein Mann war mit und hat mich begleitet, und der wollte das wahnsinnig gerne ausprobieren. Und da haben wir diese Chance genutzt. Ich fand es okay. Für ein Lego-Spiel fand ich es auch okay, aber ich muss jetzt auch nicht das direkt wieder auspacken.
Apropos auspacken, Olli hat ja schon ausgepackt, welchen Gast wir heute haben. Und Lukas, ich bin sehr froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns die Zeit zu verbringen.
Ja, sehr gerne.
Magst du einmal ganz kurz erzählen für die 2 HörerInnen, die dich noch nicht kennen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich so machst?
Ja, sehr gerne. Also an der Stelle nochmal sorry, dass es auch so lange gedauert hat. Was auch damit zu tun hat, dass ich aktuell eben an verschiedenen Orten unterwegs bin. Aber ganz kurz zu mir. Mein Name ist Lukas Boch. Ich bin ja Historiker und Spieleforscher, würde ich mich, glaube ich, mittlerweile bezeichnen. Und habe vor mittlerweile 6 Jahren, was echt ein bisschen gruselig ist, zusammen mit Anna Clara Falke das Projekt Boardgame Historien gegründet, was vielleicht der ein oder andere kennt. Und das ist das, wodurch wir, glaube ich, in der Brettspielszene vor allem bekannt sind. Und da beschäftigen wir uns eben mit der Frage, wie Geschichte, aber auch Gesellschaft in Brettspielen eigentlich dargestellt wird. Also ganz kurz gesagt, warum eigentlich Brettspiele interessant für Forschung, Wissenschaft sind und was uns Brettspiele eigentlich vielleicht über unsere Gesellschaft aussagen können.
Was mich direkt zu meiner ersten Frage führt, seit wann spielen denn Menschen eigentlich Brettspiele?
Ah, ist eine ganz gefährliche Frage. Also,
ich weiß.
Also das mitälteste Brettspiel, was belegt ist, müsste Zenith sein. Also aus dem ein ägyptisches Spiel, was so circa 5000 vor Christus, müsste jetzt eigentlich nicht komplett irre, 3500 vor Christus zurückverfolgt wird. Da haben wir tatsächlich archäologische Befunde, also dass wir in Grabkammern, Pharaonen, dass wir dort tatsächlich Spielbretter und Spielsteine finden. Das Schreckliche an diesen archäologischen Spielen ist dabei immer, dass wir natürlich die Materialien haben, aber leider nicht die Regeln. Und wenn es sich dabei jetzt nicht um Spiele handelt, oder beziehungsweise es gibt natürlich auch Spiele, wo wir das vielleicht ein bisschen einfacher herausfinden können, aber gerade bei Zenith ist es echt nicht so einfach. Das heißt, das, was Archäologen, die sich mit Brettspielen beschäftigen, viel tun, ist darüber zu grübeln, zu überlegen, wie denn bestimmte Spiele auch funktioniert haben könnten. Und wenn man nicht gerade das Glück hat, eine Inschrift zu finden, ist das am Ende auch immer ziemlich viel, ja, am Ende auch Raterei. Es gibt ein sehr spannendes Projekt, Locus Ludi heißt das, was noch von Ulrich Schäter mit begründet wurde. Die sammeln so ganz viele unterschiedliche historische Spiele und versuchen dort die Regeln zusammenzufinden. Genau, das ist nochmal ein ganz eigener Forschungsbereich. Aber die Menschen spielen schon seit verdammt langer Zeit. Ja.
Wie haben sich die Brettspiele im Laufe der Zeit verändert? Also, weil
ja.
Zenith würde wahrscheinlich heute anders funktionieren als damals, will ich mal behaupten.
Das könnte gut sein. Finde ich eine total interessante Frage. Also, habe ich schon gesagt, also schon in der Antike haben Menschen gespielt. Das ging über das Mittelalter, da kommt natürlich auch sowas wie Schach nochmal verstärkt auf, über die Kulturen hinweg. Und ich würde aber sagen, dass wir einen Einschnitt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall nochmal. Also ich würde das, was wir heutzutage als modernes Brettspiel definieren, schon nochmal von dem unterscheiden, was wir als historische Spiele bezeichnen, weil die Zusammensetzung unterschiedlicher Regelmechanismen, die Erzeugung von Spielwelten, da nochmal einen ziemlich großen Sprung machen. Also es gibt zum Beispiel die These, dass je komplizierter Gesellschaften sind, desto komplizierter sind auch ihre Spiele. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass die ägyptische Gesellschaft sehr, sehr kompliziert war. Also ich weiß nicht, ob die deswegen nicht so komplizierte Spiele hatten. Aber was man schon sagen kann, wenn die Menschen mehr Freizeit haben, also was heißt Freizeit, wenn die Menschen nicht die ganze Zeit damit sich herumschlagen müssen, ob sie was zu essen kriegen, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Muße hat, um sich auch mit so Dingen wie Brettspielen zu beschäftigen. Warum jetzt aber gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland diese ganz eigene Brettspielkultur sich doch aufgetan hat, das ist etwas, wo man noch lange drüber forschen kann, glaube ich.
Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen erzählt über Ägypten und dann in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Welche Rolle spielen denn die Brettspiele in den verschiedenen Kulturen? Also gibt es da Unterschiede? Woran macht ihr das fest?
Also erstmal ist es nie so, dass nur Kinder spielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Woran machen wir jetzt die Bedeutung von Brettspielen fest? Einerseits an Quellen, das heißt zum Beispiel an schriftlichen Quellen oder an bildlichen Quellen. Das heißt, wir haben, wenn wir im alten Ägypten bleiben, Darstellungen von Hieroglyphen, wo eben Pharaonen bzw. Pharaoninnen spielen. Das heißt, da kann man sehen, Spiel des Königs, Spiel der Königin. Das heißt, hat eine sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung. Gerade auch Schach im Mittelalter war etwas, was die Adligen gespielt haben. Es war kulturübergreifend schon damals. Es gibt schöne Abbildungen aus dem Mittelalter, aus dem Spielebuch von König Alfons des Weisen, wo wir auch Menschen aus dem Orient haben, die dann mit Menschen aus dem Okzident zum Beispiel Schach spielen. Das heißt, Spielen hat schon immer eine große Bedeutung. Ich muss an dieser Stelle aber auch noch mal erwähnen, ich habe ja nur ganz kurze Einführung gemacht, ich finde das ganze Thema historische Spiel total spannend und so ein bisschen was kann ich auch dazu empfehlen, aber es ist echt nochmal was anderes als das, was ich mache. Speziell. Aber also fragt gerne weiter, nur dass nachher niemand mir sagt, Herr Boch, erzählen Sie aber so Halbgares. Aber da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, was da der Unterschied vielleicht ausmacht. Ja?
Ja, genau. Gute Idee. Vielleicht kommen wir da ja später nochmal drauf zurück. Ja, aber du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, war ja dann vielleicht auch so ein bisschen... Ja, Völkerverständigung, weiß ich nicht, ist jetzt ein großes Wort, aber wenn Sie so ein bisschen so die verschiedenen Kulturen auch gemeinsam gespielt haben, war das ja auch schon so ein Bindeglied.
Nein, absolut. Also ganz, ganz klar. Also das ist ja auch was, was wir heutzutage immer wieder predigen. Wenn Menschen an den Spieltisch kommen, ist das Schöne, dass sie miteinander reden. Und du kannst mit Menschen nicht spielen, die du nicht magst, würde ich behaupten, es sei denn, du bist in einer sehr, sehr kompetitiven Szene unterwegs. Das heißt, das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Lachen, das führt, glaube ich, sehr, sehr stark dazu, dass wir uns gegenseitig besser verstehen lernen. Wir müssen uns nicht lieben lernen, in Anführungszeichen, aber es fördert auf jeden Fall einen Austausch. Deswegen glaube ich auch, dass Brettspiele einen ganz, ganz hohen Mehrwert für so etwas wie Demokratieförderung haben, im Sinne dessen, dass wir eben uns gemeinsam auf Regeln verständigen, dass wir schauen, dass wir unser Gegenüber besser verstehen. Genau, also dieser Table Talk, der Small Talk, der am Tisch nun mal eigentlich nicht ausbleibt, es sei denn, du spielst wirklich mit den absoluten Eurogamern zusammen, die nur auf ihr eigenes Tableau blicken und ihre Züge planen, die soll es ja auch geben, ist das schon dabei, ja.
Ja, habe ich sogar schon mal erlebt. Ich hatte mal einen Tisch, das ist tatsächlich über die Erde. Ja, ja. Da waren wir zu dritt, haben ein Fest für Odin gespielt und wir haben, kleine Anekdote, uns länger nicht gesehen, also zwei von dreien. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, wie man es ja eben so macht, wenn Menschen zusammenkommen. Da bin ich gar ganz bei dir. Und sagte einer, halt, kein Social Talk, wir spielen.
Kein Spaß.
Hat er tatsächlich von uns verlangt, dass wir diese 3, 4, 5 Stunden, die dieses Spiel dauert, nicht sprechen. Wir haben dann einen Kompromiss gefunden, aber es war dann doch etwas sehr befremdlich. Aber ja, solche Menschen gibt es, ich habe sie selber schon erlebt. Du sprichst ja davon, dass Menschen, dass die Spiele gefunden werden und dass es Menschen gibt, die das Ganze recherchieren. Mhm. Wo findet man denn die ganzen Quellen dazu? Also du hast gesagt, es ist eine ganz eigene Disziplin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Wo finden diese Menschen Quellen zu den Brettspielen? Also Inschriften hast du gesagt, ne? Was gibt es da noch für Indikatoren, wo oder Quellen, wo sie ausschöpfen können?
Ja, also genau, wenn wir überlegen, also bildliche Quellen ist eben ein Punkt, da könnten eben Hieroglyphen zu zählen, aber auch generell Wandmalereien. Wenn wir ganz viel Glück haben, gibt es natürlich auch sowas wie schriftliche Quellen ab und zu. Ich hatte schon mal dieses Spielebuch von Alfons dem Weisen angesprochen, eine mittelalterliche Handschrift, wo wirklich ja Spiele nacheinander aufgeführt wurden, auch Theorie darüber, wie man gut Schach spielen kann beispielsweise, also ein total interessantes Buch. Es gibt auch spätestens ab dem 18. Jahrhundert auch wirklich nochmal Beschreibungen von Karten, also das Aufkommen der Kartenspiele im 16. Jahrhundert, gerade auch mit der Buchdruckpresse, hat auch nochmal diese Schriftlichkeit mit verstärkt. Genau, aber das sind so die Hauptdinge, die wir haben. Also, dass wir etwas über schriftliche Quellen haben, also wirklich eigene Handbücher. Manchmal hat man natürlich auch das Glück, also das ist ja immer so bei Historikern, Historikerinnen, manchmal hat man das Glück, dass man in Briefen auch etwas über Spiele findet. Aber das ist eben das Problem, wenn Spielen etwas ganz Alltägliches ist, ganz Normales. Es ist vielleicht auch etwas, was du nicht gerade unbedingt in deinen Briefen erwähnst. Ne? Das ist ja also nur, weil du etwas im Brief nicht findest, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem vorgekommen ist. Vielleicht ist es einfach nur so selbstverständlich, dass du nicht drüber schreibst. Beispielsweise, dass du deine Schuhe zubindest. Ne? Also es ist klar, dass du das tust und wie das funktioniert. Ja.
Ich habe Klettverschluss, aber ja.
Okay, schau mal. Ne? Da geht's schon weiter. Nein, aber das sind so die Hauptdinge, würde ich sagen. Also viel auch Zufall. Ja, genau.
Also wenn du so mal so zurückguckst, gibt es denn Mechaniken, die sich komplett abgeschafft haben, also die sich auch komplett verändert haben? Also ich denke da zum Beispiel an ein Spiel, das heißt Glock und Hammer. Das hatte meine Oma noch bei sich im Schrank. Und das war wohl bis zum, also ich habe das mal recherchiert, ich habe das vor Ewigkeit mal gespielt, aber ich könnte es nicht mehr wiedergeben. Es ist irgendwas mit Würfeln und ein Beat-Mechanismus. Wie gesagt, es ist das gefährliches Halbwissen, was schon über 20 Jahre alt ist.
Das klingt sehr wild tatsächlich.
Ja, und das war bei meiner Oma im Schrank und die hat gesagt, ja, die haben das wohl im Krieg relativ oft gespielt und ab dem Krieg nicht mehr. Also wir reden hier vom Zweiten Weltkrieg, ne? Als Kind hat sie es recht oft, und ab da nicht mehr. Kannst du dir irgendwie erklären, jetzt nicht an speziell an diesem Spiel, aber warum solche Geschichten, solche Spiele einfach verschwinden? Und es hat jetzt kein, also es ist nicht irgendwie, es hat, soweit ich weiß, sogar jüdischen Ursprung.
Also das könnte natürlich ein Hinweis sein, warum es nach dem Krieg oder während des Krieges verschwunden ist. Aber generell, dass sich Spielmaschinen Spielmechanismen abschaffen, würde ich behaupten, ist jetzt nicht so häufig. Also selbst das, was wir als dieses typische Leiter- und Schlangenspiel kennen, was ja auch gerade im 18. Jahrhundert sehr, sehr beliebt war, was jetzt natürlich heutzutage vielleicht ein bisschen abgegriffen ist. Aber auch solche Spiele kommen ja immer wieder vor. Ich glaube, was auch noch mal den Reiz der heutigen Spiele ausmacht, ist die Kombination verschiedener Mechanismen, mit denen man verschiedene Möglichkeiten hat, am Ende zu einem Sieg zu kommen. Und dass immer stärker Ausschaffieren von Spielwelten. Also, dass wir nicht nur noch mit einem Plan da sitzen und quasi unsere Figuren drüber ziehen, sondern dass eine ganze Welt aufgebaut wird. Aber genau, also dass wirklich Mechanismen komplett verschwinden, ist mir jetzt so noch nicht so viel untergekommen, würde ich behaupten. Also eher sich weiterentwickeln und immer wieder neu zusammensetzen. Ja.
Das ist wahrscheinlich wie so ein Reifen, ne? Im Reifen kannst du ja auch nicht neu erfinden. Das Rad kannst du aber immer ein neues Profil geben. Genau, so heißt es ja. Gibt es denn irgendwo Museen, irgendwelche Institutionen oder Archive speziell für historische Brettspiele?
Es gibt das Schweizer Spielemuseum, die ja auch da war, Ulrich Schädel lange Leiter von. Die sammeln auch sehr viel historische Spiele. Mhm. Ansonsten ein eigenes Archiv für historische Brettspiele wäre mir jetzt so nicht bekannt. Es gibt das Haus des Spiels in Nürnberg. Die sammeln auf jeden Fall auch ältere Spiele. Mhm. Dann eben dieses Datenbankprojekt Locus Ludi. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat ganz, ganz viele Spiele aufgelistet. Und sonst findest du natürlich auch in historischen Museen immer mal wieder eigene Brettspiele. Aber ein Museum, was sich dezidiert nur mit der Geschichte der Spiele aussetzt, da wäre ich, glaube ich, dieses Schweizer Spielemuseum wirklich das, was ich mit am meisten empfehlen würde. Die haben eine unglaublich große Schachsammlung. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ist auch in einem Schloss.
Okay, das klingt ja auf jeden Fall spannend. Wäre ja mal ein Besuch wert, wenn man zufällig mal in der Schweiz vorbeikommt. Von Ostfriesland ist vielleicht ein bisschen weit, aber gut, kann man ja mal auf seine Bucketlist setzen, auf jeden Fall. Was würdest du denn so sagen, wie die Brettspiele so die Konflikte und die Werte der Zeit widerspiegeln, in denen sie entstanden sind? Also gibt es da Unterschiede, ob jetzt zum Beispiel ein Spiel früh bei den Ägyptern entstanden ist, sag ich jetzt mal, oder halt später, gab es da andere Themen, andere Mechaniken?
Also das ist so ein bisschen auch unser Hauptzugang zu der ganzen Frage Brettspielforschung etc. pp. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Bums? Blöd gefragt. Und da ist eben grundlegend, dass wir sagen würden, dass Brettspiele als Artefakte, also als von Menschen geschaffene Gegenstände, immer von den sie umgegenden Kontexten beeinflusst werden. Das heißt, dieses schon fast totgeschlagene Argument, dass man sagt, in Brettspielen spiegelt sich im Endeffekt Gesellschaft wieder, ist für uns ganz essentiell. Und das findet man immer. Also wenn du dir jetzt anguckst, wir hatten über Zenith schon ein bisschen gesprochen, vielleicht kennt es der ein oder andere ja, hat so ein bisschen von der Mechanikähnlichkeit mit Mensch, ärgere dich nicht, in der Hinsicht, du willst deine Figuren in ein Ziel kriegen. Und mechanisch aufgeladen bedeutet das, du willst deine Figuren ins Jenseits bringen. Und zwar, das ist für die Ägypter natürlich ganz, ganz wichtig, Leben nach dem Tod. Es gibt einen Grund, warum die Pyramiden, also warum die Pharaonen mumifiziert wurden, warum die mit so unglaublich viel Grabbeigaben ausgestattet wurden. Also die Idee war, dass du dort quasi weiterlebst. Und dass das in dem Spiel verarbeitet wird, zeigt natürlich schon, hey, das hat natürlich einen Grund. Also hier wurde etwas ganz essentiell Wichtiges für die Menschen in einem Spiel verarbeitet. Das zieht sich über Schach. Schach ist auch, viele Leute sagen immer ein abstraktes Spiel, aber eigentlich ist Schach total thematisch. Und hier ist auch spannend, dass sich ja die Zuschreibungen der Figuren ändern. Also wir hatten Schach zum Beispiel erst auch Kriegselefanten und dann kam das im Mittelalter, dass dann die Dame quasi eingesetzt wurde. Das heißt, hier auch nochmal in gewisser Weise auch die Stellung der Frau hervorgehoben wurde. Da spiegelt sich also ganz, ganz viel. Also thematisch finden wir vieles wieder. Und ein anderes Beispiel, was immer noch gebracht wird, ist, dass sich auch die Mechaniken über die Zeit ändern. Also, dass wir heutzutage tendenziell mehr kooperative Spiele, was darauf hindeuten könnte, dass unsere Gesellschaft mehr zusammenwächst. Weiß ich jetzt nicht, ob das immer der Fall ist, aber es zeigt sich schon, dass es früher eben keine kooperative Spiele gibt. Es ist in der heutigen Gesellschaft einfach viel, viel mehr. Ja.
Das waren noch gute Zeiten, wo es keine kooperative Spiele gab.
Ja, ja, da, genau. Da bin ja, ich ganz genau bei dir, Jake.
Die Stimme aus dem Ort. Naja, so stimmt
das. Ja, das ist ja natürlich immer dein Thema, ne? Das kennen wir ja schon.
Nein, ich habe mich ja schon etwas gebessert. Ich habe ja schon ein paar Kooperative gespielt und sogar gemocht. So, jetzt
das stimmt.
Dann muss ich das mal. Ja. Doch. Ja. Jetzt, wo ich Schluss mit dem Versteckspiel, es gibt welche, die ich mag. Du hast ja gerade vom Freizeitverhalten schon mal so ein bisschen gesprochen und das ist jetzt eine relativ große Frage.
Oh.
Wer, ja, bereite dich schon mal vor, wer hat eigentlich wann was gespielt? Also in den unterschiedlichen Zeitaltern war es ja nicht immer klar, dass alle spielen konnten, weil sich das Arbeitsverhalten verändert hat. Die ganze Hierarchie hat sich verändert. Kannst du da so einen groben Abriss geben? Ich würde mal sagen, ab Urknall bis heute, nein, ab Mittelalter bis heute.
natürlich ist es so, dass wenn die Menschen tendenziell mehr Freizeit haben oder überhaupt Freizeit haben, dass sie dann die Möglichkeit haben, Hobbys sich zuzulegen und das Spiel natürlich ein Punkt sein kann. Aber, ganz wichtig, ich habe jetzt bei Zenit gesagt, dass das beispielsweise in Grabkammern gefunden wurde von Pharaonen. Das bedeutet aber nicht, dass nur die Pharaonen gespielt haben, sondern dass wir einfach nur das erhalten haben. Das heißt, es waren sehr ausgeschmückte Zenit-Bretter auch. Also man geht ganz stark davon aus, dass auch die einfache Bevölkerung gespielt hat. Das zeigt sich auch darin, dass wir ganz häufig in Antike zum Beispiel Mühlebretter in Steine geritzt gefunden haben. Das heißt, das hat man auch einfach mal nebenbei gemacht. Es ist also keineswegs so, dass nur bestimmte Schichten gespielt haben. Je mehr Geld man hat, desto mehr kann man natürlich auch in ein Spiel investieren. Das heißt, man kann es in anderen Kontexten spielen. Man kann da noch mehr zeigen, wie viel Geld man auch hat, irgendwie als Statussymbol das aufzeigen. Aber ich glaube, dass Spielen etwas ist, was durch alle Gesellschaftsschichten durch und auch durch die Zeit dadurch ein Punkt war. Aber ich würde schon doch nochmal wiederholen, natürlich, je mehr Zeit du hast, desto mehr kannst du dich mit etwas auch beschäftigen.
Ich habe mich im Rahmen meiner damaligen Ausbildung auch mit Spielen beschäftigt. Also ja. Ich bin auch Freizeitpädagoge und in meiner Ausbildung habe diese Weiterbildung quasi mitgemacht. Und da war unter anderem auch, also da, was ich behalten habe, ist, je einfacher das Spiel, desto mehr Leute konnten es auch eben spielen, weil Bildung war nun mal auch nicht jedem gegeben. Würdest du diese Aussage so unterstreichen?
Ja, also ich würde sogar noch weitergehen und sagen, also einfacher auch, was brauchst du für das Spiel? Also es gibt auch einen Grund, warum Würfelspiele so beliebt sind. Es gibt ja die Astragale in der Antike, das sind dann quasi keine sechsseitigen Würfel, sondern das sind quasi Tierknochen, ich glaube Ziegen.
Sprunggelenke, glaube ich, ne? Oder so?
Sprunggelenke, ne? Genau.
Ja, ich glaube, ja. Ne?
Und das heißt, du brauchst einfach nur die und kannst dein Spiel starten. Und tendenziell ist natürlich, also diese These, die du gerade aufgestellt hast, kann man ja schon quasi fast auch auf unsere heutige Zeit übertragen. Das angesprochene Ein Fest für Odin oder ein Twilight Imperium wird auch nur jemand spielen können, der einerseits sehr viel Zeit hat und auch ein bisschen Geld, denn auch Spiele sind sehr teuer. Obwohl, was man natürlich auch sagen muss, wenn ein Spiel gewisse taktische Tiefe hat, kann es natürlich auch sehr, sehr weit verbreitet werden. Also, aber ich, also die Grundthese finde ich sinnvoll nachvollziehbar, ja.
Ja, Backgammon hat es ja überall hingeschafft. Also Backgammon ist ja eins der meistgespieltesten Spiele der Welt tatsächlich. Das wissen viele ja gar nicht.
Ja, auch Puff genannt früher tatsächlich. Witzigerweise, weil das tatsächlich auch vielen Etablissements gespielt wurde. Daher hat auch der Puff dann den Namen, weil man quasi immer die Steine draufgesetzt hat. Das ist eine These. So, aber ja, also in Badehäusern im Mittelalter hat man halt quasi dann auch häufig gespielt, ja.
Willkommen bei Alles außer Toplisten, dem Bildungspodcast Diesseits und Jenseits von allem.
Annika, ja, aber bitte. Wenn du mal zu, wer weiß denn sowas, eingeladen wirst, dann weißt du das wenigstens schon.
Immer ne? Etwas.
Das, so? Das stimmt.
Genau, und dann weißt du es von unserem Podcast. Ja, aber das ist ja jetzt vielleicht eine gute Überleitung mal zu deren Frage, ob wir aus dieser ganzen Brettspielgeschichte, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, etwas für die moderne Spielentwicklung lernen quasi. Also gibt es da irgendwas, was man sagen kann, okay, was lässt sich übertragen oder...
Wenn wir uns überlegen, dass die Menschen immer schon gespielt haben, ist es auf jeden Fall nochmal eine Verstärkung dazu zu sagen, dass wir uns als Spielende, aber auch die Autoren und Autorinnen nochmal auf die Fahne schreiben sollten, dass es etwas sehr Wichtiges ist, was wir machen. Also dass Spielen auch eine Form von Kulturgut ist, dass wir da etwas Wichtiges tun, mehr als nur Zeitvertreib. Dass wir aber auch versuchen sollten, vielleicht Spiele zu entwickeln, die nicht zu verkopft sind. Also in der Hinsicht, dass wir auch versuchen wollen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich glaube, das wäre noch so ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig hier, ja. Weniger, also nicht zu exklusiv zu denken. Ich glaube, das ist etwas, was in einem Hobby immer schwierig ist, weil man liebt sein Hobby und man möchte natürlich auch gut sein in seinem Hobby, aber man möchte eigentlich schon, dass man auch möglichst viele Menschen zum Spielen bringt, ja.
Darf ich da mal gerade reingrätschen, Lukas? War das eine offene Aufforderung, ein Bekenntnis zum Familienspiel und nicht so eine exklusiv elitäre, ich bin Expertenspielerin Attitüde an den Tag zu legen?
Also ich muss sagen, dass ich mittlerweile immer mehr Richtung Familienspiel wieder hingehe. Also ich mag auch gern Expertenspiele, so ist es nicht. Aber ich merke, dass ich vielleicht einfach auch auf vielen Kontexten spiele, wo gar nicht so viele Spielende sind. Also wenn wir zum Beispiel Museumsveranstaltungen machen, da ist das, also da kannst du mit einem fetten Riesenkracher rankommen. Da findest du auch Leute, die Bock drauf haben, aber du schließt auch viele Menschen direkt aus. Also ne, ich will, also ganz wichtig, ich will hier überhaupt nicht irgendwie sagen, dass man keine Expertenspiele spielen soll. Ich will nur sagen, dass man auch die Familienspiele nicht direkt verteufeln sollte. Also da kann man auch sehr, sehr viel Spaß mit haben und erstaunlich viele schöne Momente genießen. Ja,
ich muss auch selber feststellen, dass ich, also ich mag auch Expertenspieler, aber ich bin abends einfach manchmal nicht mehr in der Lage, nach so einem 10-Stunden-Tag abends dann noch was zu lesen. Das ist ja auch, muss ja immer der Lebensrealität irgendwie angepasst sein. Ich spiele dann lieber 2, 3 lustige, witzige, kurze, knackige Spieler als ein großes. Also das ist, merke ich bei mir selber auch, diese Veränderung.
Nee, aber das ist, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist auch immer so mein Thema, so im Alltag mit 2 Kindern und auch bei meiner Arbeit in der Schule merke ich das doch auch, dass es zum Beispiel, also ich mit Fröschis eine breitere Masse erreicht habe, als ich jetzt zum Beispiel dann, also es ist jetzt auch ein blödes Beispiel, ich bin ja in der Grundschule, da ist es eh niedrigschwelliger, aber zum Beispiel Schätzit habe ich auch gespielt, aber Fröschis waren mehr dabei als jetzt, Schätzit würde ich jetzt eine Stufe höher setzen, ne, so.
Ah, Frösche sind auch cool.
Ja, das ohne Frage, Fröschis ist das Beste, aber das kann ich nur noch mal so unterstreichen, das ist...
Ja, wir würden gerne jetzt einmal kurz den Schwenk machen zu deiner eigenen Person.
Oh oh.
Ja, setz dich hin, das dauert jetzt etwas länger. Nein. Du organisierst und moderierst ja unterschiedliche Projekte. Wonach wählst du diese aus? Also wirst du angeschrieben, schreibst, bist du proaktiv und sagst, hier, ich habe die und die Idee. Ne? Also was magst du etwas aus magst du einige Projekte aus der Vergangenheit nennen? Erste Frage. Zweite Frage ist, wonach wählst du die aus?
Ich kann vielleicht erstmal anfangen, was ich eigentlich so, also ich habe gesagt, ich bin Historiker und Spieleforscher. Was heißt das eigentlich genau? Genau. Das kann ja alles heißen oder auch nichts. Also ich habe aktuell das große Glück, dass ich in meinem tatsächlichen Job auch mit Brettspielen zu tun habe. Also Glück. Muss man mal sehen, wie man es nimmt. Aber genau, nachdem ich jetzt meine Dissertation endlich über das Mittelalter im modernen Brettspiel abschließen durfte und tatsächlich am Freitag endlich auch ganz offiziell mich Doktor nennen darf, weil ich dann endlich diese dämliche Urkunde kriege. Ja, noch nicht. Aber genau, am Freitag, dann darf ich offiziell mich Doktor schimpfen. genau, habe ich jetzt das Glück eben einerseits an der Universität Bonn am Lab for Analog Games and Imaginative Play für die modernen Brettspiele zuständig sein zu dürfen und gleichzeitig im Europäischen Hanse-Museum in Lübeck, das heißt ein bisschen sogar in der Nähe zu dir, JD, oder zu euch im Norden, eine Ausstellung über das Mittelalter im modernen Brettspiel mit im modernen Spiel, wohlgemerkt. Nicht nur Brettspiele, auch Games mit kuratieren zu dürfen. Genau, Klammer zu. So, jetzt mache ich aber nebenbei auch noch so ein paar andere Dinge. Du hast es angesprochen, JD. Vor allem so Veranstaltungen in Museen, Brettspiel, Events dort zu organisieren oder mal andere Ausstellungen noch zu gestalten. Und das war tatsächlich so, dass die Leute auf uns zukommen in den meisten Fällen. Also es ist eigentlich ganz, ganz angenehm in der Hinsicht. Als wir damals die erste Ausstellung, das hat im Bibelmuseum in Münster angefangen mit Brettspielausstellungen und dann im Residenzschloss Altenburg hatten wir mal was durchgeführt und dann, genau, geht das so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass sich das so ein bisschen weiter gibt. Genau.
Du hattest ja auch die Ausstellung Mönch ärgere dich nicht in
ja.
der ich wäre so gerne, ich habe es leider viel zu spät mitbekommen, dass es ist. Ich habe mir aber die Begleitschrift bestellt und gelesen. Ach, und ich hatte da eine große Freude dran, weil das, also ich habe gemerkt, das war mit so viel Herzblut einfach, also konntest du schon in den Zeilen lesen, wie toll das war. Erstmal Empfehlung, das zu lesen. Allgemein finde ich, ich habe deine Bücher mitunter gelesen und finde ich sehr unterhaltsam. Also nochmal als Rückmeldung.
Das freut mich.
Du schaffst es in deinem Stil zu schreiben, das ist keine Bauchpinselei, sondern einfach meine ganz persönliche Meinung, komplexe Vorgänge wirklich recht einfach und interessant zu beschreiben. So, und das ist eigentlich ist es ein total trockenes Thema, aber es ist trotzdem sehr lebendig, finde ich.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. Ja, vielleicht, wo du ganz nur Mönch ärgerlich gerade angesprochen hast, weil das auch für mich ein Herzensthema ist. Ich bin ja nicht ein Historiker, ich bin ja furchtbarerweise eigentlich Kirchenhistoriker, auch wenn ich das so versuche, ein bisschen den Tisch fallen zu lassen. Also ich war lange Zeit am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik. Genau, und dort hatte ich eben das große Glück, dass ich eben schwerpunktmäßig untersuchen durfte, wie eigentlich Kirchengeschichte in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und da durfte ich mich damit Brettspielen beschäftigen und dann haben wir uns eben mal genau angeguckt, was denn eigentlich so bierbraune Mönche und kriegerische Nonnen in analogen Spielen zu suchen haben.
Ja, nicht nur das, du hast ja noch diverse Aufsätze in anderen Publikationen zum Thema Brettspiel gemacht. Also wenn ihr da mal rankommt, guckt euch das gerne an. Es ist unfassbar unterhaltsam und auch wirklich lehrreich. Das war jetzt der kleine Werbeblock für dich. Ja, ich kriege übrigens nichts dafür, das nochmal ganz wichtig zu wissen.
Na, nachher gibt es doch ein 10er, JT. Hat
genau. Ja, es ist gerade angekommen, danke.
Genau, per PayPal jetzt gesendet.
Per PayPal, genau, richtig. Per Vero.
Vero, das gibt es in Ostfriesland schon.
Ja, hast du denn schon mal selber darüber nachgedacht, ein eigenes Spiel zu entwickeln? Also du befasst dich ja viel mit der Materie, aber bist du schon mal, wir haben uns ja beim Boardgame Jam kennengelernt, den hast du ja mit moderiert. Und da wollte ich dich die Frage schon stellen, aber ich habe gesagt, nee, die spare ich mir für heute auf. Hast du schon mal überlegt, selber was zu entwickeln?
Ja, total spannende Frage. Viele denken das auch, dass ich, weil ich mich ja viel mit Spielen beschäftige, doch bestimmt auch schon mal ein Spiel entwickelt hast. Da bin ich tatsächlich sehr vorsichtig. Also ich habe größten Respekt vor Spieleautoren, SpielautorInnen. Du hast den Boardgame Jam der Bundeszentrale für politische Bildung angesprochen. Also ich spiele natürlich viel und ich habe mich auch wissenschaftlich, theoretisch viel mit Spielen auseinandergesetzt, aber ein eigenes Spiel gemacht habe ich noch nicht. Woran ich immer mehr Spaß finde, ist das Hacken, in Anführungszeichen, von Spielen. Das heißt, dass ich mir Spielmechaniken angucke und überlege, wie kann man denn da vielleicht ein Thema verändern. Das finde ich total interessant, um sie dann zum Beispiel auch in Bildungskontexten einzusetzen. Weil davon bin ich ganz fest überzeugt, ein Spiel macht nur dann Sinn, wenn es auch Spaß macht oder es fasziniert. Spaß ist immer so ein schwieriger Begriff. Also es muss fesseln. Und da bin ich ein großer Fan von, zu sagen, hey, gucken wir doch mal, was haben wir denn für gut funktionierende Mechaniken? Wie können wir das vielleicht nutzen, um Themen, Inhalte zu transportieren, die in einem bestimmten Kontext wichtig sind? Also vielleicht werde ich irgendwann mal zum dippe ich mal ins Autoren sein, weil an der Uni Bonn gibt es ja mittlerweile auch eine stetig wachsende Spieleautoren-Zunft tatsächlich und Spieleautoren-Zunft auch. Das ist echt ganz schön, dass das Transfercenter Inacom hier an der Uni Bonn auch jeden Monat einen extra Tag für SpieleentwicklerInnen anbietet, wo sie zusammenkommen können, um Spiele zu testen, zu entwickeln. Ich finde das total spannend, aber bin noch ganz neu da. Und ihr so?
Ich finde das ganz toll, wie du das jetzt gerade so beschrieben hast, weil wenn ich jetzt sage, ich dachte, ich bin die einzige Verrückte, die das so macht im Arbeitsalltag, so in meinem Schulbereich, wo ich dann so bin. Nein, bin ich nicht. Das fand ich jetzt gerade sehr erfrischend, das auch mal so zu hören. Das ist super. Und es funktioniert ja wirklich, ne? Also es ist, wir haben eine Runde Concept Kids letztens gespielt und in der Mitte ist dieser Button für Lieb und Böse mit dem Herzchen drum. Ja. Und das haben wir im Wert- und Normenunterricht eingesetzt, um die Diskussion zu schaffen, wie kommt es denn, liebes Tier, böses Tier, sind die Tiere jetzt wirklich böse oder haben die einfach nur Hunger und wollen überleben? Schön. Natürlich ja. Basis, zweite Klasse, ne? Aber es hat super funktioniert, die Kinder waren voll dabei und ich hoffe, sie wissen es nächste Woche auch noch, aber ich gehe fest davon aus.
Ja, cool.
Ja, und ich finde, Spielen im Bildungskontext einzusetzen, Olli, da kannst du ja auch ein Liedchen von singen oder wahrscheinlich ein ganzes Album von füllen.
Ja, ich versuche gerade Kindern an unserer Schulform, das ist eine Gemeinschaftsschule, also 5. bis 13. Klasse, die aus einem Migrationshintergrund kommen, über das Medium Brettspiel einen Zugang zur deutschen Sprache zu geben. Und machen wir uns nichts vor, die deutsche Sprache ist wirklich ein Arschloch. Sie zu erlernen ist unglaublich schwer. Mhm. Aber ich versuche eben einfach nur über, du hast es gerade gesagt, den Spaß am Spielen und hast dich dann korrigiert. Und ich bleibe allerdings bei dem Spaß, über den Spaß an dem Medium des Spiels Kommunikation zu ermöglichen, ohne dabei tatsächlich didaktisch vorzugehen oder mit einem Zeigefinger oder einem Arbeitsblatt, sondern einfach nur zu spielen und Anreize zu schaffen, sich über das Spiel zu unterhalten, sodass also die Kommunikation möglichst authentisch ist, möglichst spontan und möglichst frei. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Das funktioniert insbesondere mit solchen Spielen wie Krakel Orakel unglaublich gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind halt eben Spiele, die Kommunikation unterstützen und die nehme ich da und ich freue mich auch, dass ich da zum Beispiel dann auch Dito einsetzen kann. Das ist ja ein neues Assoziationswort, Kommunikationsspiel. Und da bin ich dann auch sehr gespannt darauf, wie das funktioniert. Denn letztendlich sollte die Sprache keine Barriere sein, das auszudrücken, was man gerade in diesem Moment empfindet. Und das ist Freude oder Überraschung oder was ganz anderes Exklusives, was mit dir drin schlummert. Ja, und da krabbel ich da momentan so ein bisschen die Spiele ab und gucke, ob sie in diesem Kontext eben passen.
Haben denn deine beruflichen Präferenzen Einfluss auf dein privates Spielverhalten?
Ah, ich spiele natürlich ausschließlich Spiele mit historischem Setting. Was anderes kommt mir nicht auf den Tisch, das ist ganz klar. Wehe, wenn es auch kein Mittelalter ist, ganz schwierig.
Ja, nein. Ja.
Die Zeit. Nee. Also, ich
Schnitt und gut, danke, dass du da warst.
Ich nehme so. nein, also ich freue mich natürlich, wenn es ein Spiel ist, was auch thematisch irgendwie mein Interesse zeugt, aber wir spielen auch ganz, ganz viele andere. Krake Orakel hast du angesprochen, hat jetzt definitiv kein historisches Setting, spielen wir trotzdem total gerne.
Also wenn ich überlegen. Die Zeichnung von JD manchmal angucke, bin ich mir über das historische Setting nicht so sicher.
Doch, Hieroglyphen, doch auch Hieroglyphen.
Genau,
ja.
Hieroglyphen, gutes Stichwort.
Ich würde sogar sagen, nah an Höhlenmalerei.
Wir haben es jetzt wissenschaftlich bestätigt. Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist
okay. Das ist, wir haben dich auch lieb, oder?
Natürlich, natürlich. Ja, ja. Lukas, bitte. Rette mich.
Nein, aber genau. Nein, Quatsch. Nein, also da bin ich ganz, ganz frei. Also genau. Also wahrscheinlich gibt es bei mir oder bei uns tendenziell mehr Spiele, die auch mal ein historisches Thema haben, keine Ahnung. Aber ich spiele, also mir ist es auch wichtig, dass das Spiel Spaß macht, wie gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mechanismen sind da ganz wichtig.
Was sind so aktuell deine favorisierten Spiele? Wenn wir dich jetzt heute Nacht um 3 wecken würden, machen wir nicht. Olli vielleicht, ich kann nur für mich sprechen. Was würdest du sagen, Hier, Lukas, wir spielen jetzt folgendes Spiel. Und dann sagst du, was machst du in meinem Zimmer?
Ja, das ist die erste Frage. Genau. Zu Recht finde ich auch. Also was ich immer noch sehr, sehr gut finde, ist Castle Combo. Hat natürlich jetzt wieder ein historisches Setting, aber das mag ich einfach total gerne. Das spiele ich auch wie immer sehr, sehr gerne mit. Was sonst in letzter Zeit häufiger nochmal auf den Tisch kam, war Blood Rage. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und, genau, etwas, was nicht so in diesen Reihen geht, ist Phase 10, Quatsch. Wie heißt denn das? Mit dieses Ratespiel. Ist das doch Phase 10? Nein.
Wo man diese 10...
Smart 10. So, ja. Ich habe mich Smart 10 erst Weihnachten entdeckt. Ich habe es vorher noch nie gespielt.
Das ist großartig.
Genau, und das war, das fand ich auch sehr schön. Also genau, ein wilder Mix. Aber ich glaube, so Castle Combo wird man auch sehr, sehr gerne und Blood Rage letztens auch nochmal. Ja.
Es gibt von Smart 10 übrigens, ich glaube, Olli, darauf hast du mich mal gebracht, eine österreichische Gameshow, oder? Hast du mir das erzählt? Ich glaube,
das
ja.
Das ist so insane.
Wie, richtig, wie das da, also ja. Krass, wie dieses Spiel an Popularität gewonnen hat und dass es in Österreich eine eigene Spielshow dazu gegeben hat. Ja. Und die ist unterhaltsam und die ist wirklich, also wirklich? Da hast du Bock mitzuraten. Jetzt im Gegensatz zu Hitster, was vor allen Dingen viel Musik und Getanze und Werbeunterbrechungen ist, hat das Freude gemacht zu schauen. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren, aber die Folgen, die zumindest mal ihr locker auf YouTube sehen könnt, die sind es allemal wert, geschaut zu werden.
Das muss ich mir mal angucken. Guter Tipp.
Ist wirklich sehr großartig. Das war's. Das sollte erstmal zu deiner Person gewesen sein. Es sei denn, ihr habt noch eine Frage an Lukas. Denn eine Frage habe ich noch zu deinem Logo. Du hast ja einen grünen Miepel, was dich umso sympathischer macht, weil grün ist natürlich die beste Spielfarbe. Wer was anderes sagt, der ist doch kleine Kinder. Aber dieser Miepel, der guckt sehr skeptisch und eher böse. Warum ist das so?
Warum ist das so böse? Ja, ist auch eine witzige Geschichte mit dem Boardgame Historian, weil es ist uns mal ganz wichtig, also Boardgame Historian bin ja nicht ich, sondern es sind ja verschiedene Leute. Also Anna und ich machen natürlich recht viel da. Aber das war immer so ein bisschen die Idee, dass quasi das Projekt Boardgame Historian, unser Maskottchen, ist quasi dieser Historian. Dieser grüne Miepel mit diesem Monokel, der tatsächlich ein bisschen ernst in dieses Buch reinschaut. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ich glaube, es hat mit der Pfeife zu tun, die in seinem Mund steckt. Dass er deswegen gucken muss, dass er nicht zu sehr grinst, um die Pfeife auch im Mund zu behalten. Aber das ist einfach auch echt schon verdammt lange her, dass dieses Miepel-Ding entstanden ist. Phil Baltes war das damals noch. Vielleicht müssten wir mal über eine Neuintervention nachdenken. Einen lachenden Historiker-Miepel. Das wäre auch was Schönes. Aber ja, stimmt. Geisteswissenschaftler verdient kein Geld und so. Wahrscheinlich ist er einfach traurig, dass er so wenig Geld verdient.
Das finde ich auch möglich. Eine mögliche Theorie.
Das war alles außer Jobs, die Bildung, ist auch egal. Komm, lass.
Genau.
Lukas, wenn wir doch schon bei dem Thema Spiele sind, dann haben wir für dich eine Ausgabe von Brettster vorbereitet. Wir haben gerade eben schon gesagt, es gibt eine Fernsehshow von Hitster, die funktioniert eben so, dass du Lieder in einen Zeitstrahl einordnest. Wir spielen jetzt Brettster mit dir. Du wirst die Brettspiele in einen historischen Kontext einordnen. Aber keine Sorge, nicht nach ihrem historischen ursprünglichen Kontext, sondern tatsächlich nur nach dem Jahr des Erscheinungsjahres. Okay. Und wir geben dir 2 Anker, so wie das eben dann auch bei Hitster ist. Und die anderen Spiele musst du selber einordnen. Du hast es gut. Spannend. Du wirst es zwar nicht brauchen, aber du hättest 2 Joker zu deiner Seite. Annika und JD. Vertrauen mehr auf Annika, weniger auf JD, wenn du eine sichere Antwort haben möchtest. Mehr auf
kein
JD,
Druck, ne? Kein Druck.
Aber
kein Druck.
Du wirst das schon herausfinden. Und wir würden uns freuen, wenn du Bock hast, eine Runde zu spielen. Dann stelle ich dir nämlich deine beiden Ankerspiele vor, die quasi den vordersten und den hintersten Rahmen angeben.
Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Nein, das klingt spannend. Auf jeden Fall, gerne.
Also normalerweise würde ich jetzt sagen, ich gebe dir das Spiel in das Jahr, aber vielleicht kannst du es schon selber sagen. Das wäre dann quasi schon ein Fleißbienchen obendrauf.
Okay.
Deine Anker sind Orléans und Carcassonne. Und wenn du da jetzt aus dem Stegreif hier die Jahreszahlen abrufen kannst, wann sie erschienen sind, dann kann gar nichts mehr schieflaufen.
Dann gibt's einen Stempel.
Da gibt es einen Stempel, ist gut. Also Orléans ist auf jeden Fall 2014, da bin ich mir sehr sicher. Und Carcassonne ist natürlich jetzt das Gefährliche. Ja, 2001 hat es halt Spiel des Jahres gewonnen. Es ist halt die Frage, ob es 2000 erschienen ist. Und davon, ja.
Genau, genauso wie du denkst, wird es weitergehen. Ja. Du wirst die Jokernet brauchen. Das bedeutet, JD und Annika sind auch ein bisschen entspannter bei dieser ganzen Sache. Und das erste Spiel, das du jetzt irgendwo zwischen 2000 und 2014 einsortieren sollst, das ist Ra.
Er ist auch von Rainer Knizia, ja, ne? Und ist letztens nochmal neu aufgelegt worden. Genau, oh Gott. Was hatte ich jetzt irgendwie so 2005, 2006 irgendwie sowas hätte ich gesagt.
Das da war eine Fußball-WM, aber kein ägyptisches Brettspiel.
Ah, okay. Shit. Nee, da, guck mal, Ra, dann bin ich, also ich hätte jetzt in dem Raum reingenommen, aber das heißt, ich wäre dann direkt raus, dann müsste ich vielleicht
ja, aber du hast dich ja noch nicht festgelegt, du könntest ja also noch vor 2000 gehen, wenn du das zum Beispiel möchtest.
Ach
erst
so, entschuldige
bitte.
Erst wenn
ich dir Kraft meiner Entertainer-Fähigkeiten sage, dass es platziert ist, dann gilt es.
Also entschuldige bitte, jetzt habe ich das Spiel verstehen. Also ich muss also nur gucken, ob es quasi, also ob es zwischen 2000 und 2014 war oder quasi davor. Also ich muss genau, einfach, also quasi, also wie Anno Domini im Endeffekt.
Genau, das alte Anno Domini-Prinzip.
Tut mir leid. Okay, nein, dann ist es tatsächlich davor. Also vor Carcassonne wird es dann.
Genau, es ist vor Carcassonne, denn Boardgame Geek führt es mit dem Jahr 1999 und damit bist du schon mal eine Runde weiter, ohne dass du die Joker gebraucht hast. Und dein unteres Ende deiner Zeitleiste ist jetzt definiert durch 1999, aber du musst ja einfach auch nur die Spiele in die richtige Lücke reinbringen.
Es war das erste Alea-Spiel, ich wollte es nur noch mal gesagt haben.
Echt, was? Das ist ja spannend.
Mhm. Ja, war die Nummer eins.
Alea übrigens auch total interessant, finde ich, wie sich da jetzt in den letzten Jahren auch nochmal so die Themen verändert haben. Also jetzt haben wir Blood on the Moon, ne, was früher gefühlt undenkbar gewesen wäre.
Ja, Moon Colony Bloodbath, hervorragend, haben wir auch gespielt. Ja,
genau, also macht ich Spaß. Auch ein ganz tolles Spiel.
Okay.
Ja, sorry.
Ja, guck mal bitte, wo du Menefer in diesen Zeitstrahl reinkommst und löse doch mal auf, ob es Menefer oder Menefer heißt.
Das ja, würde ich jetzt gerne Roxane Bicker fragen. Mit der hat mir damals zusammen im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst den Brettspielabend im Ägyptischen Museum gemacht. Die wüsste das bestimmt. Also, Menefer wäre jetzt auf jeden Fall hinter Orléans, also hinter 2014. Müsste es auf jeden Fall sein. Also,
das so passt ganz schon genau. Mal. Ja, und aus der anderen Antwort hast du dich elegant rausgemogelt. Aber du hast es auch Menefer gesagt und dann lassen wir das sowohl von der Zeit als auch von der Aussprache gelten.
Glück gehabt.
Das nächste wird auch für dich kein Problem sein. Es geht nämlich um Seven Wonders.
Das weiß ich, glaube ich, sogar, wann es rausgekommen ist. Das müsste nämlich 2011, glaube ich, das erste Kennerspiel des Jahres sogar gewesen sein. Ne?
Passt ja, das? Ja, genau.
Genau. Also wäre das dann zwischen Carcassonne und Orléans dann, ne?
Richtig.
Wenn ich das richtig gemacht habe.
Genau, und wieder so dieses eine Jahr zuvor, wann es erschienen ist, im nächsten Jahr der Preis, erstes Kennerspiel, Spiel des Jahres, wunderbar. Also ich sehe, du bist nicht nur der Bücherwurm, sondern du hast tatsächlich auch Lust am Spielen und damit auch die Frage beantwortet, was alles bei dir auf den Tisch kommt. Das nächste Spiel, da wird es jetzt ein bisschen knifflig, ist nämlich Concordia.
Mhm. Erstmal insane, wie bekannt Concordia ist irgendwie.
Ja, Wahnsinn,
jetzt auch,
oder?
Ne? Also ich finde es wirklich krass, auch wie gut es auf BGG bewertet wird. Ich fand es auch nicht schlecht, aber ich war jetzt nicht so into it. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Concordia, genau, wann das erschienen ist. Es muss auf jeden Fall auch nach 2000 gewesen, glaube ich schon. Und dann müsste ich es jetzt, ich setze jetzt zwischen den Spielen, die ich alle habe, ne?
Da
muss
ja, genau. Genau, wenn du nochmal eine Orientierung haben möchtest, um das nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Du hast ganz unten Ra 1999, dann hast du Carcassonne mit 2000, dann hast du Seven Wonders mit 2010, du hast Orléans mit 2014 und dann hast du noch Menefer mit 2024.
Genau, das ist ja super. Ja, ich würde es, glaube ich, sogar zwischen 2000 und 2011 einordnen. Hätte ich jetzt gesagt, es kann auch sogar noch früher sein, aber...
Nö, aber das passt sehr gut. 2013 wird es offiziell geführt und damit ist es da genau in dieser Lücke richtig drin. Genau.
Krass, okay. Concordia. Hätte ich nicht gedacht, dass es so alt ist, krass.
Ja, mit seinen 28.000 Spielplänen, die man mittlerweile spielen kann.
Ja.
Ja, mittlerweile hast du wahrscheinlich auch schon rausgefunden, dass es alles Spiele sind mit einem historischen Bezug.
So ein Zufall.
So ein Zufall. Wir gehen auf die Insel, wir gehen zurück in die Römerzeit und das nächste Spiel ist Hadrian's Wall.
Ah, Das mochte ich zum Beispiel nicht so gerne. Das war mir echt zu solitär. Ja, aber das müsste auf jeden Fall, also müsste zwischen 2014 und, also nach 2014. Zwischen Orléans und Menefer auf jeden Fall.
Da ist es auch absolut richtig. Geht es dir auch so, dass es Roll-and-Write-Kennerspiele gibt, die einfach wahnsinnig viel Aufwand bedeuten und wahnsinnig viel vor sich alleine hinstarren und grübeln und sich eher so anfühlen wie die Steuererklärung des Jahres als nach einer Runde Spaß?
Also da würde ich das komplett unterschreiben bei Hadrianswall. Also das fand ich wirklich, war gar nicht meins.
Wobei ich fand Rajahs of the Ganges jetzt nicht, also es ist eines der echt coolsten Roll-and-Writes, die ich kenne. Das muss ich nochmal zwischengrätschen.
Ja, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Und außerdem hast du vergessen, Moin zu sagen. Wir fangen immer an mit Moin, wenn wir über Spiele sprechen, Jedi.
Bist du jetzt nachtragend, Olli?
Nein.
Nur ein bisschen.
Nur kurz angebunden. Ich rede jetzt mit Lukas weiter, sei still.
Lukas.
Ja, ab jetzt bekommst du auch die Frage, ob du aufhören möchtest oder ob du noch ein Spiel dazu haben möchtest. Läuft nämlich richtig gut bei dir. Es gibt ja nichts zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre und das Gefühl, alles geschafft zu haben.
Ja, was heißt denn hier nichts?
Sag mal, willst du noch eins?
Ja, eins würde ich noch nehmen.
Sehr schön, dann gebe ich dir das Zwei-Personen-Spiel Santorini.
Ah, ja, da hätte ich vielleicht meinen Mund halten sollen. Santorini.
Und du hast immer noch die Joker. Einer sagt sogar Moin.
Ich glaube, ich kenne doch nicht mal Santorini. Das ist wirklich schlimm. Das wüsste denn einer meiner Joker da vielleicht?
Ja, pass mal auf. Wir machen es mal folgendermaßen. Ich glaube, sie wissen es beide, aber du musst dich für einen davon entscheiden. Beide sagen dir eine Jahreszahl und du musst dich dann dafür entscheiden. Okay?
Oh, herrlich.
Annika, okay, die erste Jahreszahl kommt von dir. Du sagst...
Ich bin nicht gut in sowas. Keine Ahnung. Ich würde sagen, vor 10 Jahren ungefähr. Weiß ich nicht, so 2015, 16.
2016, 15 hat Annika festgelegt. Und JD, was sagst du als Joker?
Moin.
Sehr gut.
Das ist schon mal ein guter Anfang.
Ich versuche zu rekapitulieren. Ich beiße mir heute noch in den Hintern, dass ich es damals verkauft habe, weil es ist wirklich ein schönes Zwei-Personen-Spiel, was wirklich also an Santorini angelehnt ist. Wie der Name schon sagt, das sieht aus mit diesen weißen Häusern, den blauen Dächern. Das ist total cool gemacht. Ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall nach 2014, 2014 war ja ein unfassbar starker Jahrgang, sage ich immer wieder sehr gerne, weil es viele, viele tolle Spiele hervorgebracht hat. Ich hätte jetzt auch 10 Jahre gesagt, also ich bin es auch bei 2016, 17 eher, also irgendwie ein Dreh auf jeden Fall.
Ist das denn das, nur wo auf dem Cover, du hast diese Häuser aufgesprochen, quasi diese zwei Gottheiten sind, die irgendwie was versetzen? Ah, okay, dann weiß ich jetzt immerhin, welches Spiel es ist, aber ich habe es echt immer noch nicht gespielt, das muss ich nachholen.
Du hast jetzt die Auswahl zwischen 2016 und 2016.
Ich wollte gerade sagen, aber ich würde dann quasi auch zwischen Orléans und Hadrianswall das einsetzen. Das genau nach 2014 und zwischen 2000.
Habt ihr alle drei damit richtig? 2016 ist das Jahr, das wir hier auf unserer schlauen Liste haben. Habt ihr zu dritt nicht schlecht gemacht?
Wow. Super.
Ja, ich frage noch ganz offiziell, würdest du auch noch den letzten Brettspieltitel wissen, den wir für dich haben?
Es gibt jetzt
noch
einen. Oh mein Gott,
das ist natürlich jetzt. Ja, einen haben wir doch noch.
Ja, komm, dann.
Und das ist sozusagen die Sammlung von allem, was die Antike herzugeben hatte. Ah. Es ist das Spiel Wunder der Welt.
Wunder der Welt. Jetzt muss ich einmal kurz umgucken, wann ich Wunder der Welt...
Das ist ein Plättchenlegespiel, bei dem du diese sehr schönen Holz... Skulpturen einsetzen kannst, wenn es dir gelungen ist, die römische Straße fortzuführen.
Ah, und jetzt weißt du, ja. Das ist wirklich super schön. Und das müsste, oh, jetzt ist die große Frage, ob es vor Menefer oder nach erschienen ist. Das ist, glaube ich, die eigentliche Frage, die sich ergibt. Ja, weil es ist definitiv sehr spät gekommen. Ja, das ist die einzige Frage, die sich stellt. Da muss ich ein bisschen auch raten. Menefer hat mir gesagt, war in 2024, ne?
Oh. Was? Du hast gerade vorher geschnauft? Das war ja richtig.
Ist es echt vorher gewesen? Ja,
okay. Genau, 2023, krass, ja. Also sie lagen sehr eng aneinander.
Krass. Auch auf Deutsch, dann 2023?
Es ist zumindest mal das Datum, das drin ist. Das ist ja tatsächlich so ein Problem mit, wann ist es im englischen Original erschienen, wann ist es in Deutschland aufgeschlagen, wann ist eben die Lokalisierung. Also selbst wenn du gesagt hättest, 2024 wäre es in diesem Fall richtig gewesen. Und damit hast du hier in dieser Brettster-Folge einen ganz schönen Meilenstein hingelegt. Bis auf diesen kleinen Fauxpas ganz am Anfang, alles souverän beantwortet, aber das lassen wir einfach so stehen. Ja, ich hoffe einfach, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, so in Gedanken die Spiele durchgegangen zu sein.
Das macht mir sehr Spaß. Irgendwann muss ich mal so eins machen mit allen Spiel des Jahres Mittelalter-Titeln. Das war ja auch eine der schönen Sachen, die ich herausarbeiten konnte, dass bei den Spiel des Jahres insgesamt Nominierten einfach immer noch am meisten Mittelalter-Thema dabei war von allen historischen Sachen. Bis dann jetzt die blöden, niedlichen Tiere kamen. Die haben jetzt alles vertrieben. jetzt gibt es nichts Geschichtliches mehr. Jetzt gibt es nur noch süße Tiere. Ja. Ja, danke.
War eine komische Zeit, als plötzlich jemand gesagt hat, ich brauche keine Mittelalter-Themenspiele mehr, sondern ich brauche seitdem mehr Science-Fiction. Nein, das ist falsch. Es kann nicht genügend Mittelalter-Spiele geben.
So
nämlich.
So.
Lukas, wir haben eine offizielle Verabschiedung. Das ist der Wumms. Das wird dir Annika gleich noch erklären, wie das funktioniert.
Olli, bevor wir zum Wumms kommen, wie ist das mit dem Brettspielwunsch?
Oh, den habe ich beinahe vergessen. Wie gut, kein dass Problem. Du da bist, auch wenn Moin, du Olli. Hier so ein bisschen kein eingeschnappt Problem. Bist, weil du dich immer mit Moin anmelden musst.
Also, ich komme da noch mal rein. Moin, Lukas. Wir fragen alle unsere Gäste immer nach ihrem ganz persönlichen Brettspielwunsch. Ja, magst du weiter erzählen, JD? Also ich wollte das jetzt nicht wegnehmen, ich wollte nur eben in diese Moin-Sachen reingehen.
Du kannst ruhig weitermachen, ich bin weiter gerade
genau. Okay. Wenn es etwas gießt im Bereich, gut, dass du auch nicht nachtragend bist, ne? Wenn es im Bereich der Brettspiele was gibt, was du dir wünschen könntest, egal wie unrealistisch es ist, egal wie sehr wir dafür in die Zukunft, in den rosa Himmel, wie auch immer du das nennen möchtest, gucken müssten, gibt es da irgendetwas, was du dir jetzt mal so völlig frei wünschen möchtest? Wir können leider keine Wünsche erfüllen, aber...
ist natürlich eigennützig irgendwie, aber ich glaube, das wäre schon wichtig, dass man irgendwie ähnlich wie wir das bei den digitalen Spielen haben, also so ein Game-Verband, der wirklich für digitale Spiele Promoting macht, auch nochmal bei analogen Spielen hätten. Das würde ich mir nochmal wünschen, so einen übergeordneten Verein, der genau vor allem auch Wissenschaft mitfördert und hervorgibt. Ja, institutionalisierte Sachen. Das würde ich mir wünschen. Und das weiß ich leider noch relativ viel rosa Wolken. Mal schauen.
Ja, mal schauen, wer weiß, was kommt. Ne? Auch rosa Wolken sind ja manchmal dann doch nicht so weit weg, wie man denkt. Aber finde ich spannend. Wäre ich dabei.
Sehr cool.
Ja, du hast hier schon einige Fürsprecher auf jeden Fall und FürsprecherInnen. Jetzt kommt aber wirklich der Wumms, Olli. Moin, übrigens. 3.
2. 1.
Wumms. So, jetzt aber.
Sehr schön.